Tridente, der Barça Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Hallo, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin Raffi.
Hallo, ich bin der Flo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tridente, dem Fußball-Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub.
Heute mit neuer Besetzung. Raffi ist eingesprungen für Flo und Pauli. Und ich glaube, das wäre eine gute Gelegenheit, dass er sich ganz kurz vorstellt.
Ja, hallo, ich bin der Raffi. Ich bin eigentlich schon bei der Peña seit erster Stunde, seit 2010 damals. Damals noch als Kind.
Ein Zeitspots.
Genau, mit in der wohl ja, großartigsten Zeit ever, die noch mit kindlicher Brille verfolgt. Und ja, dann nach einigen leidensreichen Jahren wird es ja jetzt scheinbar wieder besser.
Ja. Und dann haben wir dich gleich rekrutiert, dass wir dich reinrotieren, so wie man es im Fußball auch macht.
Das bedeutet aber, dass wir jetzt auf dem Podcast, auf Apple Podcast, endlich betreiben müssen. Ja? Weil sonst kann uns Raffi kann sich seinen eigenen Podcast sonst nicht anschauen. Auch auf unserer Webseite geht es nach wie vor.
Und wir haben
www.blaugrana.at. Ja, stimmt. Den Anspruch hätten wir jetzt, aber unter www.blaugrana.at. Podcast könnt ihr eh auch unsere Folgen direkt streamen, wenn ihr keine andere Streaming-Plattform oder keinen Podcatcher oder was anderes verwendet, könnt ihr auch direkt auf der Webseite uns folgen.
Genau. Wir sind schon seit langem, wir haben uns mal wieder Zeit gelassen. Wir haben uns gedacht, wir warten ab, ob der Hansi wirklich so liefert,
ja,
wie wir
genau,
es uns erwartet haben.
Wenn wir nicht ins Fettnäpfchen treten, wieder mal. Gell?
Genau. Und
23. September.
Er hat nicht enttäuscht.
Ja, unsere letzte Folge.
23. September, danach eine Niederlage, sonst nur Siege. Ein bitteres 4-2 gegen Osasuna. Und ansonsten einige Siege dabei.
Die Semana Laurana, wie du sie genannt hast.
Genau, die große Woche bravourös überstanden mit Spielen gegen Bayern und Madrid.
Ja, die Königsetappe eindeutig jetzt im Herbst gewesen, ja.
Ja.
Also das ist der Alpes und ja. Und die Pyrenäen-Etappe in einer Woche gewesen.
Ganz genau.
Du, wollen wir aber kurz über Osasuna reden?
Können wir.
Hast du das Spiel gesehen, Raffi?
Ja,
aber. Die nächste Debatte vor, gell?
Aber ich muss gestehen, ich hab's schon ziemlich aus meinem Gedächtnis verdrängt. Wie hoch sind wir in Rückstand gegangen? Ich weiß alle.
2-0, ja.
Und dann war noch zum Schluss, also dazwischen war es dann 4-1 und dann ja. War dieser Traumweitschuss vom Lamine Yamal.
Ganz genau, ja.
Und ja, der hat aber nichts mehr geändert, weil es einfach wirklich schon, glaube ich, ganz kurz vor Schluss war.
Ja, ich glaube in dem 90. oder 89. sowas.
Ich glaube,
das Tor von Paul Victor war ja auch ein ziemliches
ja,
Eis.
Ja.
Ah, ja, genau. Und das war das zwischenzeitliche 1-2, glaube
genau.
Ich, oder? Weil wir sind mit 0-2 in die Halbzeit gegangen.
Genau.
Dann hat Paul Victor das Eier
geschossen. Ja.
Und dann war das 3-1 war doch auch ein. Ah, das 3-1 weiß ich nicht mehr, aber das 4-1 war dann auch einfach ein Wahnsinnsschuss von Osasuna, glaube ich.
Das kann gut sein. War das nicht das, wohl ausstellen lässt, den Goli?
Und
sich vorbeilegt und dann reinschiebt.
Das war das nicht das 3-1?
Ja, das stimmt.
Weil das 4-1 war dann, glaube ich, noch ein Schuss, wo ich dann gesagt habe.
Nein, das 2-0 war das. Entschuldigung.
Okay.
Und das 4-2 war jetzt bei wem?
War von Abel Bretones.
Ja, ich glaube, eins von beiden war ein.
Bretones.
Jo. Ist alles schon so weit weg.
Ja.
Auch sehr gut verdrängt, muss ich sagen. Ich habe das Spiel gar nicht gesehen, zum Glück. Das war eines der wenigen, das ich nicht gesehen habe.
Sonntag 21 Uhr im Chelsea, ich war dort. Aber sonst nicht viele Leute, ja, das stimmt. War aber ja, kaputt gecoacht, könnte man sagen. Viele Leute waren ja relativ aufgebracht nach dem Spiel, dass man den Sieg schon sozusagen vorab gleichzeitig aus der Hand gegeben hat. Er hat ja extrem rotiert, der Hansi. Und das hat sich eindeutig wiedergespiegelt. Ich glaube, das war auch das erste Spiel, wo der Kunde nicht gespielt hat. Da bin ich mir nicht mal sicher. Tatsache ist, wir waren.
Gerard Martin und Sergio Dominguez sind in der Verteidigung.
Gerard Martin war auf links, Sergio Dominguez, glaube ich, innen.
Ja, und Jules Koundé hat schon gespielt. Pablo Torre, Eric Garcia und Pedri im Mittelfeld. Und
ja, Eric Garcia.
Paul Victor von Beginn an mit Leber und Pauls Liebling, Ferran Torres, der wieder mal glorreich gespielt hat.
Ja, und.
Aber ganz schlecht.
Ich glaube ja, dass der Paul nicht kommt, weil er den Lewandowski loben müsste. Ja? Ich glaube, dem Paul und dem Flo fällt das so schwer, dass sie sich lieber abwarten, dass sie wieder eine Gelegenheit haben, über ihn herzuziehen.
Echt?
Das war bis jetzt nämlich sozusagen, wir haben eine eigene Rubrik im Podcast, das Lewandowski Blaming. Ja.
Ich meine, da hätte ich früher, also letztes Jahr hätte ich da auch noch mitgemacht, aber ich würde sagen, man muss dann auch irgendwie, soll ich sagen, die eigene Eitelkeit zurückstellen. Weil, ich meine, klar, man kann sich über ein paar spielerische Aspekte immer noch beschweren, aber er liefert die Tore, wie man sie von ihm kennt, fast noch beeindruckender, ich kann es jetzt nicht mit Statistiken belegen, aber rein gefühlsmäßig als sein Einstand, wo er ja auch ziemlich, ziemlich gut getroffen hat. Und ja, ich meine, ich hoffe nur, dass man jetzt dann nicht den, wie soll ich sagen, Fehler macht, dass man sich denkt, okay, wir können jetzt noch länger so weiterfahren. Also wenn die Saison heuer läuft, dann muss ich trotzdem auf der neuen um eine Nachfolge kümmern. Aber
gibt schon Gerüchte.
Ja, den Dude von Sporting.
Ja, Viktor Gyökeres.
Ja, danke, dass du
ein schwedischer Name, wie man schon vermutet hat.
Ich schätze mal ungarische Wurzeln,
aber hat auch gestern gegen City einen Hattrick geschnürt. Und somit dieses Jahr, dieses Kalender, die meisten Tore, glaube ich, Tore bisher für Verein und Nationalmannschaft. Ja. Der hat, glaube ich, in den ersten 5 Ligaspielen 10 Tore oder so einen Portugal geschossen.
Wie alt ist der?
26.
Okay, also auch jetzt nicht mehr, dass man sagt, okay, das ist ein ganz blutjunger, den man dann ins große Europa holen würde, sondern...
Ja, also er ist, glaube ich, das zweite Saison jetzt bei Sporting, davor war er in der zweiten englischen Liga, also nicht so gleich bei einer guten Mannschaft in einer der besseren Ligen, aber dürfte sich dort auch gut präsentiert haben und viele waren dann irgendwie verwundert, dass er nicht irgendwie von einem englischen Verein umworben ist. Aber hat bei Sporting auch letzte Saison überragend gespielt. Er erinnert mich von seiner Spielanlage ein bisschen an Luis Suarez. Er ist so ein bulliger Typ, der sich ziemlich gut durchsetzt. Noch ein bisschen schneller als Luis Suarez. Ich glaube, wie du sagst, auf der neuen Position muss man mit Weitblick denken langsam. Lieber ist 36 und auch wenn er die Saison sehr gut ist, heißt das nicht, dass er jetzt 2-3 Jahre so weiter spielt.
Und vor allem spielt er alles durch.
Ja.
Also es ist wirklich der Spieler, ich meine neben Jamal, aber noch mehr als Jamal, der zumindest gefühlt am wenigsten ausgewechselt wird. Ja.
Ja, ausgewechselt schon eher, würde ich sagen, aber halt auch eher spät und starten tut er halt wirklich jedes Spiel. Ja. Weil es war ja auch, glaube ich, das war nicht gegen die Bayern, das war davor in der Champions League, wo er 2 Tore geschossen hat und dann so krantig war.
Boys, ja.
Und dann so krantig war, dass er ausgewechselt
wurde. Das nächste Spiel nach Osasuna.
Genau, das wollte ich jetzt eh aufgreifen. Also nach der Niederlage gegen Osasuna haben wir gegen Thomas Lieblingsmannschaft 5-0 gewonnen, Young Boys Bern. Dann Alaves 0-3 besiegt, Sevilla 5-1. Und dann, das war schon der Beginn der großen Woche. Im Oktober, also am 20. haben wir Sevilla 5-1 besiegt. 3 Tage später die Bayern 4-1 und nochmal 3 Tage später Real Madrid mit 0-4 gezwungen.
Und das 3-1 gegen Espanyol ist ja dann noch zum Drüberstreuen, aber.
Das war nicht so famos von der Leistung, finde ich, aber ich meine natürlich, das ist die erste Halbzeit. Die
erste Halbzeit war super.
Ja. Ja, und
dann ein bisschen glücklicher.
Aber ich sag mal, ich kann damit leben, dass, wenn man im Gegensatz zu den letzten Jahren dann einmal eine schlechte Halbzeit hat, dass man die dort quasi sich genehmigt, wenn das Spiel schon so durch ist. Auch wenn ich natürlich das immer in dem Umfang sehen würde, gern. Vielleicht noch zu Sevilla möchte ich noch anmerken, dass sich die Delegation ja wegen diesem, die Sevilla-Delegation ja das Abendessen verweigert hat mit dem Barca-Präsidium. Ich hoffe, die 5 Tore haben gut geschmeckt, weil wenn nicht einmal mehr die Madrid-Medien uns diesen, den Schiedsrichterfall jetzt noch groß aufgreifen, dass man das dann als Argument vorschiebt, um sich nicht mit Barca...
Ja, die müssen halt auch ablenken, die sind am Ende.
Ja, aber, was mich wundert, weil ihr Coach... Das war damals für mich einer der großen Kritikpunkte.
Der Pimenta, also der Garcia Pimenta, der hat ja die Jugend bei Barcelona trainiert. Gell?
Die
also
B-Mannschaft die lange.
Dann, die U17 und dann die B-Mannschaft. Und BIMI. Und jetzt von der Porta dann, nachdem sie nicht den Aufstieg in die Segunda Division geschafft haben, ja, gesackt worden.
Aber wohlgemerkt mit nach zwei tollen Playoff-Jahren. Mhm. Und dann um ja, Sergi Marquand zu installieren, der ja nicht, wie soll ich sagen, also keine grundsätzliche Laporte-Kritik, also ich bin auch ein sehr großer Fan von ihm.
Ah, heute sind wir mal in der Überzahl.
Aber und glaube nach wie vor, dass er der Präsident ist, den Barca gerade braucht und auch wieder hoffentlich für die nächste Amtsperiode braucht.
Ja. Das ist aber, schön, dass ein harter Podcast für mich hat.
Aber er ist keineswegs frei von Fehlern. Mhm. Und auch in seiner zweiten Amtszeit sind ein paar Sachen, sorry, dass ich da jetzt so abweiche, aber auch gerade die, wie soll ich sagen, die hohe Personalfluktuation, die es jetzt in seiner zweiten Amtszeit gab.
Präsidium auch und in allen möglichen Bereichen.
Ja, ja, also ich meine, ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Elena Ford seine Nachfolge wird. Ich hätte das ja auch mal cool, wenn Barca dann mal, ich meine, Barca ist eher ein sehr progressiver Club, aber wenn der größte Club der Welt eine Präsidentin hätte, hätte ich auch nichts dagegen, aber ja, mal schauen.
Schauen wir. Zurück zum Fußball auf jeden Fall. Was recht beeindruckend ist, um jetzt einen Fazit zu ziehen, in der Liga, wie viele Tiere sie schießen, sie haben 40 Tore in 12 Ligaspielen.
Ich glaube, seit den 50ern haben wir nicht mehr so gut gestartet. Ich meine, und das ohne Leo Messi.
Ja, mit Abstand die meisten Tore, glaube ich, in den Top 5 liegen. Auch in 10 Spiele, in 3 Spiel, 10 Tore in 3 Spielen in der Champions League, auch nicht ohne, wenn man bedenkt, dass das erste verloren gegangen ist, nachdem wir, glaube ich, in den ersten 15 Minuten eben die Rote vom Eric Garcia hatten.
Ja. Also, wo ich immer noch sagen will, dass ich da dem Ter Stegen mehr ankreide als
dem Eric. Ja, voll. Das war auf jeden Fall sein Fehler beim Rausspielen. Und die beste Statistik, die ich, glaube ich, gelesen habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele es waren, aber abseits.
Ich glaube, 99
Punkte. 99 so, als ja. Da würde ich aber gerne bisher die Saison. Und zwar, glaube ich, mit 30 Vorsprung oder 40 Vorsprung auf den zweiten Platz.
Ja, ich glaube, der Vorsprung ist sogar noch höher.
Ja, du bist ja nicht in der WhatsApp-Gruppe von den Danubius Sleepwalkers, aber der Henry hat eben, nachdem Madrid nicht den Ballon oder nicht zur Ballon d'Or Vergabe angereist ist, weil Vinicius eben nicht ausgezeichnet wurde. Hat er gesagt, ich glaube, Wortwörtlich, ich versuche ihn zu zitieren, ich glaube, damit stellt sich Madrid wieder mal ins Abseits und damit wären es mit den 11 von gestern 12 oder sowas.
Ja, also, allein 8-mal war Kylian Mbappé Abseits.
Wobei ich das Abseits bei der Verleihung als mehrfach zählen würde.
Also, stimmt.
Das war vor allem, wo sie ja eine extrem erfolgreiche Saison hatten und als Mannschaft der Saison mit dem Trainer. Also, und ich meine, ich finde es, also mal ganz abgesehen davon, dass wenn es nach wer der beste Spieler der Welt ist gehen würde, Messi wieder den Ballon d'Or hätte gewinnen müssen, ist es schon so, dass ich es wirklich erfreulich finde, dass halt auch einmal die Position, die Rodri gespielt hat, wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass er Busquets noch nicht und vielleicht auch vermutlich nie das Wasser reichen wird können, aber dass diese Position Anerkennung findet und Rodri halt auch ein absoluter Vorzeigesportler ist, abseits des Platzes.
Ja.
Und wenn man das alles zusammennimmt mit dem Erfolg seiner Mannschaft und die Tragen, der sowohl für Spanien als auch für City war, also wenn sich jemand verdient hat, dann er.
Also ich würde da gar nicht so in sportliche Kriterien, also das ist durchaus subjektiv, weil man andere Sachen gewichtet, ja. Ich finde aber, von dem wenig, was ich eben mitbekommen habe von Rodri, war es eine sehr gute Saison. Und ein Drittel der Kriterien oder von der Bemessung, die einfließt, ist ja auch das sportliche Verhalten am Platz. Und da muss man ja sagen, hat Vinicius, so gut er ist, ja nie besonders brilliert. Also da hat er sich vielleicht, statt mal selbstkritisch zu sein und das zu beobachten, beziehungsweise etwas zu reflektieren, einfach den Boten, wie sagt man nachher?
Den Vogel abgeschossen?
Ja, den Vogel hat er sowieso abgeschossen, der Idiot. Ja.
Abseits von seiner Rassismuskritik, die absolut gerechtfertigt
ist.
Und das ist ein großes Thema im spanischen Fußball, wo es gut ist, dass er da Aufmerksamkeit hinbringt. wo meine ich Unsportlichkeit gegenüber anderen Spielern oder anderen Teams ist absolut nicht
wo ich jetzt auch, ich meine, beileibe kein Vinicius-Fan, aber da muss ich für ihn und ich ärgere mich sehr, sehr oft, wenn ich ihn am Feld ziehe mit seinem Verhalten. Aber dass er da direkt nach dem Klassiko, glaube ich, war das, sich sofort nach einer schweren Niederlage auch für Lamine Yamal ausgesprochen hat, finde ich, kann man jetzt auch bei aller Rivalität einmal anerkennen.
Auch die eigenen Fans. Ich schaue nur auf die Minute, dass ich es rausschneide, ja? Nein, das war ein Witz.
Aber nochmal, wir sind jetzt zu sehr für meinen Geschmack beim Barca-Podcast in Richtung Madrid abgebogen. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu Barca. Also ich finde, wir waren kurz vorher bei den Abseits. Mhm. Ich kriege ja jedes Mal einen Herzinfarkt und man hat auch im Klassiko gesehen, es waren große Zeichen, die da teilweise entschieden haben. Ja. Aber man muss schon sagen, es ist eine Taktik, die absichtlich gefahren wird und dafür geht sie bisher sehr, sehr gut auf. Mhm. Ich glaube, dass es in Zukunft so sein wird, dass wir das ein oder andere Tor auch kassieren werden, wo sie drauf spielen. Es war aber trotzdem sehr genüsslich, vor allem Madrid mit ihren Abseits-Toren, zweimal Mbappé und dann auch Espanyol mit ihren Abseits-Toren zu sehen. Also es war herrlich, herrlich. Ja. Und ich muss sagen,
Fürs Unterbrechen für die Zuhörer, Matthias macht gerade Mbappés Jubelgeste hier. Sorry, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen.
Und ich muss sagen, ich bin auch erstaunt, wie gut sie das durchziehen. Und da, glaube ich, muss man auch einen Diego Martinez hervorheben, der absolut super spielt bisher. Und der, glaube ich, ganz wichtig ist für die Organisation dieser Defensivlinie, gerade bei dieser Abseitsfalle. Also ich muss sagen, ich habe mir nach letzter Saison nicht erwartet, dass der nochmal eine tragende Rolle irgendwo bei uns spielt. Aber durch die Ausfälle ist er absolut, hat er seinen Posten gefunden und macht das bisher überragend.
Ja, und was man auch dazu sagen muss, ist, wie Pau Cubarsí, also seine Spielintelligenz ist aller Ehren wert, aber auch grundsätzlich auf sein Spielaufbau von hinten, also welche Pässe er teilweise mit Englisch spielt. Aber bei der Abseitsfalle, ich bin halt auch gespannt, weil ja, die Taktik geht auf, aber es ist jetzt oft extrem knapp. Also klar, wir machen uns zunutze, dass das jetzt auch mit der semi-automatischen Abseitserkennung und VAR, dass wir quasi uns darauf verlassen können, mehr oder weniger, dass ein Abseits als Abseits erkannt wird. Aber da geht es um Bruchteile von Sekunden und ich meine, es ist jetzt gegen Real Madrid, die arguably ja natürlich eine der besten Mannschaften der Welt sind, aber auch letztes Jahr die Mannschaft, die Referenz in Europa waren, sehr gut aufgegangen. Ich hoffe, also mal ganz ein bisschen davon, dass ich sowieso nicht gegen City spielen will, weil ich nicht gegen Pep spielen will, aber gegen eine Mannschaft, die auf dem Kaliber organisiert ist, wo es wirklich Passwege in der Offensive auf die Sekundenbruchteile abgestimmt sind von dem besten Trainer der Welt aller Zeiten, da könnte es dann einmal sehr schnell schief gehen. Mhm. Aber wenn wir gegen City spielen, heißt das auch, dass wir in der Champions League weit gekommen sind. Insofern nehme ich das jetzt dann halt.
Ich bin mir gar nicht so sicher.
Und außerdem, also bei denen geht der Herr Rodri auch ab, der für die ganze Saison ausfällt, der glaube ich der ganz wichtige Mittelfeld ist. Also. Aber ja.
De Bruyne, der älter wird.
Genau. Also ist auch ein Kader, glaube ich, wo ein großer Umbruch kommt in noch mehreren Schlüsselpositionen.
Und ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass Pep diesen Umbruch noch mitmachen wird. Aber schon wieder auf Topic.
Genau. Kommen wir mal zum Klassiko.
Ja.
Wie habt ihr ihn erlebt?
Klassiko vor Bayern sind wir nicht
eher. Achso, ja, stimmt.
Wir sollten noch eher mal.
Ich will einfach zum Klassiko. Aber ja, machen wir die Bayern.
Ja, eigentlich ist auch
sehr schön.
War es der zweite oder der dritte Sieg in der Geschichte gegen die Bayern?
Puh, warte mal kurz.
Einmal haben wir 4-0 gewonnen.
Und dann hat das 1-1 das Rückspiel.
Ja, dann. Dann das 3-0 mit dem 2-3 das Rückspiel, glaube ich,
genau.
Wo Messi eben damals in 5-10 Minuten Pep im Alleingang rausgeschossen hat.
Und sonst haben wir dann ein Spiel, und das wollen wir nicht näher erwähnen.
Da gab es dieses Meme von dem Verteidiger.
Oder Boateng umgefallen ist.
Ja.
Der dann dazu gesagt hat, verteidigt sie mal gegen Messi, ja, die lacht.
Und dann gab es noch ein Spiel, da während Covid, das braucht man überhaupt nicht erwähnen, das ist wichtig. Und dann tatsächlich in der ersten Xavi-Saison zweimal 3-0 verloren in der Gruppenphase, wobei das nicht den Spielverlauf widerspiegelt.
Ja, also das war schon sehr hart.
In der Höhe auf jeden Fall.
Mhm. Aber haben wir nicht in der zweiten Saison dann auch wieder verloren?
Ja.
Zweimal? Oder war das? Oder weil wir haben ja zweimal in Folge die Bayern bekommen.
Die zweite Saison wäre letzte Saison. Da haben wir, glaube ich, nicht gegen die Bayern gespielt.
Na, Xavis zweite Saison war die letzte Saison war die erste volle zweite Saison. Aber ich glaube, wir haben, nachdem er von Kuban übernommen hat, haben wir verloren gegen die Bayern.
Ja, Sind wir schon draußen?
Nö, nö. Xavi ist im Dezember mit uns rausgegangen. Irgendwann so Dritter oder so. Was war das damals?
Habe ich schon verdrängt.
22. Und dann 2022, glaube ich, sind wir auch wieder gegen die Bayern. Da war es nämlich das mit Lever neu, wo wir eigentlich uns sehr gut präsentiert haben. Mhm. Am Anfang er dann, glaube ich, an die Latte oder zweimal knapp daneben.
Und Kopf. Ich glaube auch, dass man gefoult worden ist.
Ja.
So wenn ich mich erinnere.
Ja, aber
was für mich damals wie ein Elfer. Auf jeden Fall, ich meine, ich glaube, wir haben jetzt 12-mal in Summe oder 13-mal gegen Bayern. 13-mal ist was eine ungerade Nummer, muss nicht unbedingt. Aber ich glaube, das war das 13. Spiel gegen Bayern München in der Champions League.
Ja, ungerade macht Sinn, weil wir ja kein Rückspiel mehr haben. Ja.
Und ich glaube, eben von den 13 haben wir nur 3 gewonnen und einen Großteil der Spiele verloren. Ja. Also schon beachtliche Leistung. Ich habe die Bayern, die eine sehr gute Saison oder sehr gut begonnen hat in der Meisterschaft und nach wie vor eigentlich
Ungeschlagen
sind sie nicht, aber sie dürften eine ziemliche Macht sein. Ich dachte, dass wir mehr Probleme mit den Bayern haben würden. Und es war überraschend. Ja, also.
Ja.
Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, es gibt Leute, die sollten nicht ausgesprochen werden, weil sie dann als überhebliche interpretiert werden, was überhaupt nicht in meinem Sinne ist. Es war aber ein überraschendes Spiel. Für mich, ich habe nicht erwartet, dass wir so gut gegen die Bayern dagegen halten könnten.
Wobei man auch dazu sagen muss, also gerade am Anfang, ich meine, das frühe Tor hat uns natürlich voll in die Karten gespielt, aber wir sind dann in der ersten Halbzeit, sind wir schon eine Zeit lang ziemlich geschwommen.
Ja.
Also Spielverlauf, das ist wieder das, was uns unter Xavi noch quasi gekostet hat. Das, was jetzt auch besser ist, wir können auch leiden, blöd gesagt. Dazu habe ich auch ganz passend gelesen, dass Flick ist der erste Trainer, der sich bei sich selbst revanchiert, weil er ja bei dem unrühmlichen Corona-Spiel damals auf der Bayernbank gesessen ist und jetzt mehr gejubelt hat als damals.
Wirklich?
Also, so sagt man. Aber man muss halt auch nur die richtigen Videoausschnitte dafür finden dann. Aber grundsätzlich auch einfach die Art und Weise, wie wir dann teilweise den Ball haben laufen lassen. Ich meine, klar, da waren die Bayern schon durchaus K.O., auch mental. Aber das habe ich in der Form schon ganz, ganz lange nicht mehr gesehen. Ich meine,
das stimmt.
Petri spielt da auch eine Riesenrolle, natürlich. Ja. Ich hoffe.
Und Marcus Alonso.
Also,
3 Spiele in Folge, dass er assistiert hat.
Ja, und vor allem auch nicht irgendwie so Alibi-Assists, blöd gesagt, sondern wirkliche Schnittstellenpässe. Ja. Und er war aber nie der, von dem man jetzt gesagt hätte, von dem man diese Pässe so erwarten würde. Im Prinzip ist er ein Massier Arturo Vidal in weniger, wie soll ich sagen, einschüchternd.
Ja.
Mit vielleicht ein bisschen mehr technischer Filigranität im Passspiel. Aber ja, was für mich auch ein großes What-If ist und was ein Drama ist in der Richtung, ist halt, dass Marc Bernal so lange ausfällt, weil die beiden haben in Kombi super ausgesehen.
Wobei ich glaube, dass Casado nicht so viele Chancen bekommen hätte, dann wirklich in den Pflichtspielen mit Marc Bernal.
Ich finde, er hat wie eine Fotokopie vom Busquets teilweise.
Aber in schneller und,
ja, und in, ja,
jünger natürlich.
Ja, also das war schon jetzt erstaunlich. Und ich dachte, also wir hatten ja sehr gut begonnen, die Saison. Ich dachte, das würde der Wendepunkt sein, ja. Und dass man dann mit Marc Casado so guten Ersatz parat hat, das hätte ich nie im Leben gedacht. Er ist ja auch um einiges kleiner, glaube ich, als Bernal.
Ja, Bernal ist ja auch 1,95 irgendwas. Also Busquets ist ja auch riesig, ich glaube 1.
Also für Barcelona-Verhältnis auf jeden Fall riesig, ja.
Aber Casado hat ja die Statur von Xavi.
Ja, auch eher schmächtig ein bisschen, aber. Und was man dazu sagen muss, ist halt auch einfach, ich meine, wo wir schon dabei sind, die Mittelfeldausfälle. Ich meine, Gavi ist gerade zurückgekommen, Fermin hat der Zeitteil gefehlt. Ich meine, Frenkie war nicht da, jetzt wird man auf Holz klopft, dass Pedri jetzt fit bleibt. Aber was da.
Dass Pedri und Gavi fit bleiben und das Ferran jetzt bleibt, oder wie?
Nein, also das möchte ich sagen.
Nein, ich wünsche ihm natürlich keine Verletzung, keine weitere.
Ja. Er spielt eh nicht, wenn. Also blöd gesagt, wenn, egal ob er fit ist oder nicht.
Aber um jetzt nochmal
zu den Bayern, ja.
Genau, weil das angeschnitten ist, dass die Bayern dann auch irgendwann schon ein bisschen fertig waren. Das ist auch ein Riesenpunkt, den wir schon öfters betont haben. Also die Ausdauer, die sie jetzt haben und wie sie da als Spieler wirklich lange fertig spielen können. Letzte Saison hatte man das Gefühl, ab der 60. knicken sie ein und werden überrannt teilweise von Gegnern, weil sie die Ausdauer nicht mehr haben und die Physis, also die physische Stärke. Und diese Saison ist es das Gegenteil. Also man hat das Gefühl, dass sie lange pressen können. Sie können lange noch hohe Intensität fahren, von der das Spiel von Flick lebt. Und das muss ich sagen, Chapeau auch in die Richtung. Ja. Gerade was zum Beispiel an Rafinha auch nach hinten hackelt, jedes Spiel, auch Rafinha mal sehr bemüht in der Rückwärtsbewegung, in der Defensivarbeit.
Bei Lamine mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass er überspielt wird. Und das ist also, wenn man, also ich finde, man kann jetzt nicht viel finden, was man Flick ankreidet. Und ich weiß, dass Lamine Yamal einer ist, der immer spielen will. Klar. Aber jetzt war es schon ein paar Mal so, dass man das Gefühl hat, okay, das Spiel ist durch. Oder zumindest so weit stabil, dass man sich darüber Gedanken machen könnte, um ihn vielleicht nicht statt 10 Minuten maximal zu schonen, dann mal eher 20, 30 Minuten oder vielleicht sogar eine Halbzeit zu schonen. Aber sorry.
Sie noch niedertreten. Also das war ja schon der Fall. Da werde ich noch schon auswechseln.
Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung. Dass er eben, ich meine, auf der anderen Seite ist Ansu Fati, der immer wieder jetzt Einsätze bekommt, der genau dieses Schicksal eigentlich durchlebt hat. Der wurde auch überspielt. Und
aber er hat weit weniger gespielt als der Lamine Yamal. Würde ich jetzt intuitiv sagen.
Aber dass ich früher verletzt hat vielleicht. Ja. Aber ja, bei den Bayern hatte man das Gefühl, nachdem Barcelona in Führung gegangen ist, dass die jederzeit nachlegen können. Man hat das gespürt, da kommt jetzt noch ein Tor von den Bayern. Und wie sie das den Ausgleich erschaffen. Man nach wie vor das Gefühl, sie sind da am Drücker und die können machen, was sie wollen mit uns. Ja? Also sie geben das Tempo vor. Aber kaum hatte man sich ein bisschen gefangen, nach einer guten halben Stunde, hat man dann aber die Bayern den Wind aus den Segeln genommen und sie eigentlich ins Leere laufen lassen. Und dass sie dann total K.O. waren in der zweiten Halbzeit, das war dann wiederum ersichtlich. Ja? Mhm. Und da haben wir dann getrumpft, ja, ausgepackt. Also das ist.
Wo ich auch dazu sagen muss, dass ich meine, das 1-1 war nicht gut verteidigt, auch wenn es von Kane natürlich absolut klasse gemacht war. Auch das Abseitstor.
Ja.
Und ich meine, ein bisschen Glück, also ich finde, Fußball ist ein Kontaktsport und ich hätte die Berührung von Fermin gegen, ich weiß nicht, wer da sein Gegenspieler war, auch nicht gepfiffen.
Ja.
Ist uns aber schon mal passiert, dass sowas gepfiffen wird.
Wo er ein bisschen
wegschupft. Genau, ein bisschen wegschupft. Also ich finde, das war zu wenig, insbesondere auch, weil es in der Bewegung, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt nicht wirklich was geändert hat.
Ja, er ist schon hochgesprungen in der Luft, kannst du dann nicht mehr so wirklich gut reagieren. Also ist ein 50-50-Call, würde ich sagen.
Ja, ich meine, ich würde auf jeden Fall kein Tor damit zurücknehmen. Aber wahrscheinlich, wenn es gegen die eigene Mannschaft ist, muss ich ärgern auch und sich denken, ist auch schon... Also, wie gesagt, beim Bayern-Spiel ist halt der Spielverlauf absolut auf unserer Seite gewesen, zusätzlich zu, ohne jetzt was kleinreden zu wollen, gerade in der zweiten Halbzeit dann, aber es kann auch nach hinten losgehen.
Ja.
Und vielleicht auch gleich als Überleitung zum Madrid-Spiel, weil ja, das Ergebnis ist auch impressive, ja, wir haben toll gespielt, aber auch dort würde ich sagen, dass wenn die Abseitsfalle dann nicht aufgeht und wir mit 0-1 im Bernabeu in Rückstand geraten,
wenn nur Vinicius oder Mbappé aus 5 Metern das Tiro treffen, weil sie waren ja zweimal durch ohne Abseits und haben kläglich verhaut.
Also. Ja, an der Stelle muss ich auch trotzdem sagen, bei allen Unsicherheiten, die man ankreiden kann, im Klassiko war Penha ja wirklich, wirklich eine absolute... Hat
bis jetzt, also es hat teilweise nicht besonders elegant ausgesehen bei manchen Aktionen, aber Kobelschnitzel hat er noch keine gehabt.
Ja.
Ja, im Gegenteil. Also, das ist zwar dann wegen Abseits schon im Nachhinein abgepfiffen.
Ja, du meinst nicht, das war den Ball von der Linie, der fischt. Also, das war
einer der besten Paraden, die ich je gesehen habe. Ja,
ja. Das habe ich auch, da bin ich vom Fernseher gesessen und habe. Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihm diese Parade im Kopf, auch wenn es dann abgepfiffen wurde, einiges quasi aus dem Weg geräumt hat für den Klassiko. Aber das war wirklich, also jetzt nicht nur bei Barca heute, sondern so in absoluten Fußball-Torhüter-Paraden, die ich gesehen habe. Ich habe beim Hinschauen nicht ganz gecheckt, wie er den überhaupt haben konnte.
Ja, also es war sehr stark und er hat dann auch zweimal in der zweiten Halbzeit gegen Mbappé, wo es kein Abseits war, sehr gut gehalten.
Ja, und auch beim Rauslaufen ist er mir manchmal noch ein bisschen zu zaghaft. Das habe ich jetzt ein paar Mal auch gesehen, wo es dann oft eh Abseits war, zu unserem Glück. Aber ja, also ich sehe auch absolut keinen Grund, was viele jetzt prophezeit hätten, dass Szczęsny ihn ablöst, im Tor. Den Grund sehe ich absolut nicht. Und den sieht auch Szczęsny selber nicht, wie man jetzt aus den Interviews hört.
Und das passt auch nicht zum Blick.
Nein.
Mit Spielern. Das ist absolut fair, was der Umgang mit Spielern betrifft. Und ich glaube, deswegen hat er auch so ein gutes Standing im Team. Also, das wäre nochmal ein Thema für sich, aber ich glaube, wir müssen dann.
Genau, also der Klassiko, haben wir jetzt schon den direkten Wechsel von den Bayern zum Klassiko vollzogen.
Eigentlich schon,
ja,
aber wir können über die Tore reden vielleicht.
Gerne drüber reden. Also, wie haben Sie die wahrgenommen jetzt?
Das ist immer, also bei Klassiko schwer zu beschreiben, weil ich gar nicht mehr die Tore so im Sinn habe. Ja? Ich bin nicht so wie ihr, die sich diese Spielzüge total genau merken und so weiter, sondern ich.
Das Gefühl ist.
Ja, genau. Das Gefühl ist das Prägende, was bei mir bleibt. Ja? Und von dieser Unsicherheit einerseits. War das gegen Real? Ob es jetzt gegeben wird? Ich glaube, das war das zweite Tor.
Nein, das war das erste Tor. Das war, wo Casado auf Lewandowski im Fallen, ich glaube, im Fallen hat er durchgesteckt.
Schnittstellenpass genannt, glaube ich. Oder wie hast du es dann genannt?
Durchgesteckt, habe ich, glaube ich, gesagt.
Das war dann ein interessanter Begriff. Und das war ja auch so kurios, weil alle wollten feiern, aber nachdem wir es zuvor gesehen haben, wie es im Papier gegangen ist, ja, ist man kleinlaut.
Und ihn dafür verarscht haben.
Ja. war das bei Lewandowski, war das das erste Tor, wo er im Prinzip so stoische Ruhe gezeigt hat? Oder war
er steht ja. Und beim zweiten war es dann auch super rausgespielt. Ja. Also ein Wahnsinnspass von Frenkie, muss man auch sagen, der viele gute Akzente gebracht hat, nachdem er eingewechselt wurde.
Auch in Bayern?
Hat sehr viel Ruhe gebracht. Wie er ihn raussteckt auf dem Ballet, da haben sie quasi.
Die erste war nämlich nochmal um einiges besser.
Ja, ja. Barcelona als die erste. Die erste war auf Augenhöhe, würde ich sagen. Vielleicht leichte Vorteile in Madrid sogar.
Ja. Da haben sie dann den Ballet links außen gefunden, der so wie quasi. Die Madrid hat ausgeschaut wie die Barca-Verteidigung, oft so sehr kompakt nach innen und viele weite Räume offen gelassen. Und Ballet hatte ungefähr eine halbe Stunde Zeit, sich da einen schönen Ball rauszusuchen.
Ja, aber den musste mal Millimeter.
Also super reingefragt, absolut. Ja. Aber auch in der Innenverteidigung war Madrid sowas von unsortiert. Die waren mit vier Leuten im 16er und waren nur Leber drinnen und keiner war in der Nähe. Und der hat perfekt Pipi-Fan reingeköpfelt.
Also sowohl Flanke als auch Kopfball war Maßarbeit. Auch der Pass von Frenkie vorher.
Aber schlecht verteidigt genauso.
Absolut, ja. Also das muss. Und dann auch der Ball auf Lamine Yamal.
Aber bevor wir zum dritten Tor gehen, müssen wir noch erwähnen, dass Lever einen lupenreinen Poker schießen hätte können, weil er zwei Riesenchancen versemmelt hat. Also das erste, wo er aufs leere Tor nicht trifft und nur gegen die Außenstange und dann das zweite, wo er schon ein bisschen zu weit nach außen gedriftet ist und deswegen unter
den Ball hat. Ich habe schon einen Hattrick.
Ja, ich habe auch schon. Ich bin auch schon aufgesprungen. Wobei, es erinnert mich an Luis Suarez, der auch eben die Schwärm, wo man sich dann oft gefragt hat, wie macht er den? Und bei einfachen, wo man sich oft gefragt hat, wie macht er den nicht? Also, und ich muss dazu sagen, beim 2-0, ich hatte schnell mal das Gefühl, dass ich das rächen kann.
Ja, das hatte ich auch, weil es auch so schnell ging. Also es waren ja zwei Tore in 3 Minuten
ja.
Mit dem Jubel und dann habe ich mir definitiv eine Antwort von Madrid erwartet, die zum Glück nie gekommen ist. Also dann kam ziemlich schnell die zwei Chancen vom Leber.
Ja, und dann habe ich eben gedacht, okay, wenn man die jetzt, wenn man das Spiel da nicht zumacht, gegen Madrid rächt sich das.
Ja.
Und ja, und dann sind wir und dann sind wir im Prinzip eh schon beim dritten Tor.
Ja.
Weil, aber da habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, wer hat auf Lavinia Wagner den
Pass?
Lavinia, gell, ja.
Und er zieht mit dem weniger guten ab, oder?
Ja, wohlgemerkt. Also, das war. Und auch sein Jubel dann.
Beruhigt, das Bernabéu zeigt seine Zahnspange.
Ja. Die Zahnspange, das war der Jubel. Oh, war das geil.
Ja. Und auch, dann der Heber in Messi-Manier. Also, ich meine, jetzt will er jetzt keine Majestätsbeleidigung betreiben, aber so freche Heber.
Ja, und vor allem der eine Verteidiger, der dann noch kratzt, von der Linie kratzen will, der Kavarella, der Vasquez,
das erinnert ein bisschen an das 8. Genau, das erste Guardiola-Klassiko, wo der Cannavaro gegen die Stange fliegt, das war nämlich auch mein Gedanke. Und Messi sich dann das Trikot auszieht, darunter das himmelblaue Unterleib, weil dieses Tor, das in jedem Highlight-Video damals aus der Zeit. Also, ja, es hatte schon einen sehr ikonischen Charakter.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, ich habe es nur irgendwo mal wo gepostet gesehen. Ich glaube, bei den letzten 4 oder 5 Spielen, die wir gegen Real Madrid, bei denen wir ein 4-0 erzielt haben, war es jeweils ein Heber. Ja, also, müsst ihr mal im Internet nachschauen.
Letztes, dann davor war das, wo Auber ein Heber gemacht hat.
Ja.
So 4-0 auswärts
mit dem Senior-Press. Supercup. Weil das Senior-Adress, das war erstes Xavi-Jahr. Im Supercup haben wir, glaube ich, immer nur 4-1 oder 3-1.
3-1 haben wir gewonnen. Das Senior-Adress, das war erstes Xavi-Jahr, wo wir dann mit dem Auber in der Rückrunde 4-0 auswärts gewonnen haben. Davor 4-0 auswärts 2015-16.
Wo Messi eingewechselt wurde, das war ja die Höchststrafe dann, wo wir mit 3-0 reingegangen sind und dann wechseln wir ihn noch ein, weil der war ja vorher lange verletzt. Nehmen wir das beste Zeit, wohlgemerkt, in unserem Trikot.
War Heber von Suarez.
Ja.
Und dann weiß ich gar nicht.
Das ist ein Zeitteil her, weil ich weiß nur noch beim 6-2, da war glaube ich kein Heber dabei, aber ein Heber-Messi-Pass beim ersten City-Tor damals. Aber ja, das ist.
4 oder 5 Spiele in Folge mit das vierte Tor mit einem Heber. Schön wär's.
Aber die waren alle in Bernabéu, oder?
Ja, also die 3, die wir aufgezählt haben, jetzt fix. Und das 6-2 auch.
Ja, aber das 6-2 zählt nicht.
Genau.
Ja, wir haben aber dann nochmal 4 oder 5-1 gewonnen. Und da war Werde.
Ja. Das war daheim im Camp Nou. Ja. Da ist glaube ich, Messi auch auf der Tribüne gesessen, verletzt, oder?
Ja. Genau. Arturo Vidal mit 5-1 damals.
Naja.
Aber man muss sagen auch, sowohl gegen die Bayern als auch gegen Madrid eine schlechte Serie beendet, fulminant nämlich. Gegen beide, also auch gegen Madrid. Letzte Saison war es auch wieder knapper, als man denkt, weil die Ergebnisse, also ein Lavinia mal Geistertor, weil es keine fucking Torlinientechnologie in Spanien gibt.
Ja.
Und es war, glaube ich, 3-2. Knapp verloren und das andere war davor 2-1 oder Bellingham.
Ganz spät. Ja, wo das war das.
Beide Mal war der Bellingham in der Nachspielzeit. Ja.
Aber die Jahre davor das Jahr davor, glaube ich, haben wir tatsächlich ein bisschen höher verloren.
In unserer Meistersaison?
Ja, na, warte mal kurz. Oder es war dann letztes Jahr der Supercup. Letzte Saison.
Ja, da sind wir ziemlich eingefahren.
4-0 verloren.
Genau.
Und gegen die Bayern sowieso. Also eine Woche der Genugtuung.
Xavis Klassiko-Bilanz war also ja so ein bisschen ein Hit and Miss, weil wir hatten einige brillante, auch spielerische Klassikos unter Xavi. Die Frage, was mir jetzt ein bisschen Sorge macht, ist, ich meine, klar, wir haben jetzt einen ziemlichen Peak schon sehr früh in der Saison, ob wir dieses Tempo, erstens, ob die Abseitsfalle auf lange Sicht quasi so klappt, weil das halt wirklich ein Spiel mit dem Feuer ist.
Mhm.
Und der zweite Punkt, ob auch wenn wir jetzt an Leber denken und generell, ob wir diese Intensität über die ganze Saison durchgehen können.
Ich würde es bejahen. Also ich vermute das ja.
Ich würde es bejeinen sozusagen. Einfach unter, also die Frage ist, wie viele Verletzungen uns noch heimsuchen werden.
Ganz genau. Und die Innenverteidigung, was wir sagen, ja. Im Mittelfeld, glaube ich, könnten, und die Gott bewahre, aber könnten wir uns sogar ein oder zwei Ausfälle vielleicht leisten. Ja? Also die ist sehr stark.
Auch Pablo.
Viele Positionen im Mittelfeld sind gut gedoppelt. Viele. Ja, also Casanova will ich nicht missen. Ja? Dann im Sturm ist, also ist keiner der drei darf sich eigentlich lang verletzen. Also die Leistung von Lamine, die Leistung von Rafinha und die Leistung von Lever ist wirklich
ist top. Torgefährlichste Trio, Angriffstrio im Top 5 liegen.
Ja, und seit unserem famosen MSN waren wir vorne auch nicht mehr so besetzt in der Breite. Ich würde jetzt mal immer sagen, jeder Sturm mit Messi ist der beste Sturm der Welt. Aber so, wenn man das jetzt auf drei, also auf sechs Schultern verteilt sozusagen, waren wir in der Breite das letzte Mal so gut aufgestellt, als Neymar noch hier war.
Also Breite ist dann immer relativ, weil die drei Positionen sind sehr gut besetzt, aber dahinter schaut es sehr traurig aus. Also wir haben keinen Mittelstürmer außer Paul Victor. Dann auf den Flügeln hast du Ferran Torres oder Ansu Fati. Würde ich auch keinen von Beginn an wirklich gut setzen und sagen, ich gehe mit einem sehr guten Gefühl rein.
Aber die nicht, habe ich das falsch in Erinnerung, Olmo auch teilweise Flügelpositionen.
Stimmt, über Olmo haben wir noch gar nicht geredet.
Und Fermin, der auch vorne quasi alles spielen kann über seine direkte Art.
Er kann alles spielen, aber nichts gut, ja. Das stimmt schon.
Also bei nichts gut würde ich jetzt einmal nicht mitgehen. aber gut, ich bin auch ein doch eher großer Fermin-Fan.
Also Fermin, Entschuldigung, ich habe gerade verhandelt.
Ich bin voll bei dir. Also, dass Ferran keine von den drei Positionen besonders gut bei Barca gespielt hat bis jetzt. Ich meine, ich finde es ja auch immer interessante Diskrepanz, weil bei Spanien, ein paar Mal, wo ich ihn dort gesehen habe, war er zumindest, wie soll ich sagen, gefährlicher vorne. Mhm. Aber nein, was ich meine ist, dass man halt jetzt auch jetzt bei, man will es nicht hoffen, wenn Levy ausfällt, dass man damit quasi Fermin als abgekappter Spitze das sich überlegen kann oder Ansu zentral oder Olmo auch zentral. Also ich meine, wir haben auch einmal mit, ich meine, ja gut, Pep ist verrückt, aber wir haben auch einmal mit 8 Mittelfeldspielern oder 9 Mittelfeldspielern das Club-WM-Finale bestritten und hatten damit eine sehr, also ich weiß noch, damals war glaube ich der Angriff Thiago, Messi, Fabregas und dann hatten wir noch in der Innenverteidigung mit Mascherano einen Mittelfeldspieler oder mit Busquets und also ich habe lieber eine Überzahl an Mittelfeldspielern.
Von Pep Barca-Geschichten aus, wenn wir über andere Trainer und Kader und so reden. Also ich bin voll bei dir, das kann funktionieren, aber da musst du halt jemanden haben, der das gut bringt. Das hat auch bei Xavi eine Zeit lang gut funktioniert mit dem
mit Gavi vorne.
Osten, genau.
Aber auch weil Gavi dort.
Und dann haben sich die Gegner das schon ausgerechnet, wie sie dagegen spielen müssen und dann ist diese Taktik ziemlich schnell eingegangen und Xavi hat sich nur weitergespielt. Also ich glaube, vorne ein Ausfall wird schwierig werden, weil du halt auch, also Rafinha vielleicht von der Position, nicht, dass ich ihn als Spieler missen möchte, aber von der Position, die er derzeit besetzt, glaube ich, dass du ihn eher ersetzen kannst mit einem Olmo oder einem anderen Spieler, weil das sehr viel ist. Ja. Er ist kein wirklicher Flügelstürmer, sondern jemand, der sehr viel auch auf die Zehen reintrifft.
Wo natürlich mit Balde auf der Seite, der die ganze Seite abdecken kann und Koundé, der auch dafür ein bisschen asymmetrisch das konservativer interpretiert. Also genau. Das war ja auch damals die große Stärke mit Abidal Alves oder Puji Alves auf den Seiten.
Aber das ist halt, wenn Lamine Yamal ausfällt, so ein reiner Flügelstürmer, der sowohl weit sein kann, als auch nach innen schnell ist und seine Spieler im 1 gegen 1 alle ziemlich schlecht aussehen lässt, den kannst du so leicht nicht ersetzen. Also nicht, dass ich Lamine dann sage, dass wir den leicht ersetzen können. Aber ich hoffe, dass sich niemand verletzt. Ich hoffe, dass vielleicht Ansu ein bisschen Form findet.
Ja,
und dass er früh genug rotiert ein wenig, weil er spielt jetzt schon gerade vorne und Verteidigung spielt sie alles.
Ja, das wär interessant, weil die können es schon geben, auch wenn es noch nicht eine Stunde vor Anpfiff ist ganz. Aber ich gehe da grundsätzlich mit, dass uns davon nicht viel passiert, aber ich sage, einen Ausfall vorne könnten wir kompensieren, einfach aus dem Grund, weil Rafinha beide Seiten spielen kann. Das heißt, wenn, also das ist wirklich der bitterste Ausfall, den ich mir jetzt nur vorstellen könnte, dass wenn Lamine Yamal irgendwie längerfristig ausfällt, aber Rafinha kann links und rechts spielen, wie er jetzt gezeigt hat, und im Zentrum, also eine der drei Positionen werden, würden wir wahrscheinlich irgendwie kompensieren können, aber nicht mehr.
Und ich glaube auch, selbst diese eine Position nicht einmal ansatzweise auf einem ähnlichen Niveau, weil Rafinha mir vor allem auch rechts nie so sehr getaugt hat, wie er jetzt in dieser linken
Halbposition. Halb abgekappten.
Genau, weil er ist da überall unterwegs. Und ich finde, was man zum Beispiel auch gesehen hat beim ersten Tor von Lever im Klassiko, war Rafinha in der zentralen Position ganz wichtig, weil er quasi den Weg zum Ball geht, zum Casado und damit den Militao, glaube ich, war es, mitzieht und der Raum für Lever überhaupt erst frei wird, dort reinzulaufen und dann alleine aufs Tor zu laufen. Also,
und die Räume braucht Lever jetzt halt mehr, als sie, weiß nicht, ein Messi oder auch ein Suarez zu ihrer Höchstzeit gebraucht haben. Erstens, weil Lever so im, wie soll ich sagen, filigran 1-gegen-1 technischen Bereich sich immer schwer tut und in dem Alter kann man nicht mehr über die Schnelligkeit oder über die Spritzigkeit kommen. Und ja, da ist Rafinha auch, dass er quasi dadurch, dass er vorne ein bisschen, viel, also doch deutlich freigeistiger spielen darf als unter Xavi, ist das auch für Lamine Yamal natürlich ein erfrischend, weil du kannst sehr schwer auf beide gleichzeitig aufpassen.
Ja, und vor allem, wenn du dann noch jemanden wie Pedri oder Olmo hast, der auch in diesen Zwischenräumen agiert.
Und auf ganz engem Raum im 1 gegen 1. Also ich meine, wenn man sich anschaut, wie Pedri da gegen die Bayern teilweise wirklich ein absolutes Weltklasse-Mittelfeld hat aussehen lassen, nur durch zwei Bewegungen. Also, also das ist für mich auch ein Ausfall, den wir uns, also ja, Lamine, Yamal, Pedri, die beiden sind für mich so, und Casado in einfach auf
und Innenverteidiger haben wir auch
keine. Ja,
ja. Ich, wobei ich heute jetzt gelesen habe, dass Araujo in der letzten Phase seiner Recovery ist
Mitte
und mit Ende des Monats erwarten sie schon, dass er matchfit sein wird.
Nein, ich muss ganz ehrlich, Erik Garcia außen vor, ich bin eigentlich großer Fan von Erik Garcia.
Ja. Aber er ist auch noch nutzt.
Ja. Ja. Aber nicht so lang. Aber mittlerweile, nach dem Girona ja, hatte ich eigentlich erwartet, dass er stärker ist und er kann das, was er nicht. Halt gut von den jungen Spielern.
Also, naja, aber er war am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen angeschlagen, dann hat der Mittelfeld ausgebrochen.
Was er gar nicht so schlecht.
Ja, also, weil wir dort so dünn besetzt waren und jetzt war er verletzt. Also ich glaube, er hat auch nicht wirklich eine Chance da.
Und man muss jetzt auch dazu sagen, auch wenn ich hoffe, dass Koundé, und er hat das ja scheinbar jetzt auch selber so erkannt, weil auf seiner Position er ist. Also ich finde, man kann die Diskussion führen, ob er jetzt gerade der beste Rechtsverteidiger der Welt ist oder einer der besten.
Einer der besten.
Auf jeden Fall, wenn du gerade sagst, wenn wir über vor allem defensiv ausgerichtete Rechtsverteidiger reden. Aber der könnte ja Ihnen theoretisch auch aushelfen. Und wir haben mit Hector Ford auch jemanden, der bis jetzt auf den Außenpositionen sich nicht schlecht gemacht hat.
Aber so, nur, nicht, dass ich euch unterbrechen will, aber dass wir langsam zum Ende kommen, klingt es aber doch so, dass ihr auch beide zumindest euch vorstellen könntet, dass die Intensität der Mannschaft reicht, um die Meisterschaft mitzukämpfen.
Also
mitzukämpfen, auf jeden Fall.
Meisterschaft ist für mich gerade der Bewerb, wo ich am optimistischsten bin.
Ja.
Auch, ich meine, klar, jetzt Flutkatastrophe und so weiter, bittere Umstände. Für uns ist es aber, es ist dahingehend ein Vorteil, dass man dritten Spiel zwar noch in der Hand hat, aber es ist immer, wie soll ich sagen, psychologisch gesehen, ein größerer Druck, wenn du weißt, okay, du musst nachziehen.
Und du hast noch zusätzliche Spieldates.
Das irgendwo in dem extrem engen Kalender. Also da beneide ich sie gerade nicht darum. Ich meine, klar, die Umstände machen Fußball zum nebensächlichsten der Welt. Mal wieder. Aber das ist etwas, und auch einfach der Vorsprung, was man auch nicht unterschätzen darf. Das direkte Duell, wenn es spitz auf Knopf geht, gegen Madrid in der Meisterschaft. Atletico hat bis jetzt auch in der Liga jetzt nicht unmittelbar angemeldet, dass sie heuer um die Meisterschaft mitspielen. Also mit der Liga, ich sage halt, das ist, wie auch Pep immer sagt, die Liga ist der ehrlichste Titel. Und ich glaube, dass wir von der Konstanz her, dass wir das durchaus über die Runden bringen können. Champions League wird total abhängig, wie wer weiterkommt, wo wir landen, bin ich jetzt auch mal. Also ich sage mal so, die Champions League hat eigene Gesetze, aber nach den ersten Spielen, jetzt auch wenn ich mir nach Monaco gedacht habe, oh weh, in der Champions League geht es weiter wie zuvor. Aber das jetzt gegen Bayern, dann auch gegen die, gegen die Young Boys, jetzt bei allem Respekt, das war ein Pflichtsieg. Aber
gegen Roter Stern, wenn sie das noch gewinnen, sind sie schon wieder gut dabei.
Ja, also auch wenn ich glaube, dass das heute ein schweres Auswärtsspiel wird, das werden wir eh dann, bevor der Podcast released ist, werden wir sehen, wie gut dieser Kommentar jetzt gealtert ist. Aber ja, das, also in der Champions League kann alles passieren, aber wir haben gegen zwei absolute Top-Mannschaften schon gezeigt, wo wir stehen können. Nicht, wo wir notwendigerweise stehen, aber wo wir stehen können.
Aber ich bin prinzipiell bei dir. Ich bin auch, würde sagen, fokussieren auf die Liga. Ja, das ist immer der wichtigste Bewerb für mich. Und da schaut es jetzt schon gut aus mit dem Vorsprung. Es kommen noch harte Spiele, aber wir haben auch schon harte Spiele hinter uns.
Also, ja. Sociedad auswärts kommt jetzt am Wochenende. Sociedad
auswärts kommt jetzt am Wochenende. Aber da bin ich doch vorsichtig optimistisch, vor allem auch jetzt, wenn die Leute wieder kommen, weil man muss ja schon sagen, dass wir auf dem Zahnfleisch teilweise der Kader jetzt unterwegs waren und sehr Gutes rausgebracht haben. Und wenn du jetzt wieder Leute integrieren kannst in die Mannschaft, ein bisschen mehr rotieren kannst, ohne viel Qualitätsverlust, schaut das schon sehr gut aus, sage ich mal. Also vorsichtig optimistisch, ist noch früh, aber
stimmt. Wir müssen damit rechnen, dass mit Gabi, also vor seiner Verletzung, war meiner Meinung nach mit Abstand unser bester Mittelfeldspieler, auch bei Pedri verletzungsanfällig war, also jetzt nicht. Aber der ist ja jetzt noch, der ist ja erst so halber zurück. Also der hat jetzt 3, 4 mal 5 Minuten gespielt. Wenn der dann in voller, wie soll ich sagen, wieder in voller Schaffenskraft ist und zurückkommt, wir haben mit Araujo innen, wenn der zurückkommt. Christensen soll ja, glaube ich, sogar schon Mitte November zurück sein, oder?
Er ist nicht instruiert, oder? Nein. Deswegen haben wir auch nur instruiert.
Das war die Christensen-Verletzung, richtig. Aber ist das nicht so, dass wir ihn nachschreiben könnten?
Ja, ich glaube,
theoretisch ja, aber
das Budget ist nicht anders. Der Nike-Deal endlich mal unterschrieben. Ja. Wir haben ja auch mein Krieg schon hätte unterschrieben sein können und so
weiter. Seit Juni oder so.
Ja, oder wir müssen eine Taylor Swift-Collaboration bei den Trikots rausbringen und keine Limited Edition machen. Stimmt. Aber sie trotzdem um 400 Euro verkaufen, das Stück, dann haben wir wahrscheinlich auch.
Dann ist das gerade nur abgezahlt.
Aber ja, also vorsichtig optimistisch sein, hoffen, dass keine Verletzungen mehr kommen und froh sein, dass wir die Club-WM nicht spielen müssen, auch wenn es finanziell wehtut.
Tatsächlich.
Supercup spielen wir ja wieder, oder?
Supercup spielen wir, ja.
Supercup spielen wir, Club-WM nicht. Das wird nächstes Jahr, glaube ich, auch ein Faktor sein, der uns in die Karten spielt. Aber dazu kommen wir sicher noch, beziehungsweise spätestens nächstes Jahr. Eine Frage abschließend. Ja. Die Frage werde ich dem großen Flo auch noch stellen, wenn er das nächste Mal da ist. Nico Williams oder Olmo?
Retrospektiv betrachtet natürlich Olmo. Ich war davor für Nico Williams. Ich muss sagen, bin sehr zufrieden mit euch.
Ich muss auch sagen, aber bei mir war die Frage nach Olmo nie eine Frage nach dem Spieler Olmo, sondern eine Frage nach der Prioritätensetzung. Weil Olmo, also der Transfer an sich, auch um den Preis und das, was er als Spieler kann, steht für mich außer Frage. Aber ja, ich sage mal so, wir sind vorne dünn besetzt. Ich muss ja auch gestehen, vor der Saison nicht geglaubt, dass Rafinha so aufgeigen wird. Aber wenn sich die Chance zu einem annehmbaren Preis ergibt, würde ich sagen, beide. Weil,
und noch ein Mittelstürmer.
Ja, wobei. Ja, ich meine, man kann ja auch so weit träumen, dass man sagt, naja, vielleicht zwei Flügelspieler und dann macht uns Lamine mal die falsche 9.
Ich weiß gar nicht, ob das
Sven oder Dennis, aber.
Ja. Nein, das sollte man nicht weiterspielen, weil das kann nur nach hinten losgehen.
Was sagst du, wie beantwortest du die Frage?
Aha, scheiße.
Mit Usman Dembele?
Ich war Dembele-Fan. Also Fan ist übertrieben, aber schon lange Zeit ein Verfechter.
Apologet, wie ich, ja.
Also vor der Saison, glaube ich, ich müsste die Podcasts nachhören, hätte ich auch eher gesagt, Williams. Und ich kann mich noch erinnern an den Podcast, den wir im Garten bei der Kathi aufgenommen haben. Da hat der große Flo gesagt, ja, in 2 Monaten werden wir da zusammensitzen und sagen, wie gut es nicht ist, dass der Olmo verpflichtet wurde. Und obwohl er jetzt doch gezeigt hat, dass er sich sehr verletzungsanfällig ist, hat er auch eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja.
Also es ist.
Wir haben ja nicht gewusst, wo er im System spielen soll.
Und Flick hat scheinbar gewusst, weil er wollte ihn scheinbar unbedingt. Das haben, also ich habe ja am Anfang geglaubt, okay, Flick ist so happy über den Posten, den er hier hat, dass er quasi bei diesem.
Ja, sagt, oder?
Ja, und dass er diesen Spin des Präsidiums auch mitgeht nach dem Motto und quasi ein bisschen das Bauernopfer spielt für einen Transfer, den sie jetzt machen wollen. Aber wenn er ihn wirklich wollte und völlig. Ja, es hat sich jetzt als
gestern in Nico wieder gelobt, ja, erst kürzlich, wie cool ist, dass er ihn geholt hat und ja, wie wichtig dieser Spieler nicht sei. Ja. Ja. Also, ja, wenn ich dann denke, was Xavi von dem Kader gehalten hat, ist es schon
ja
bemerkenswert.
Gut, ich fange jetzt wieder an, als Xavi Apologet. Zuerst quasi, das ist jetzt nur meine Abschlussfrage, weil ich mich das jetzt schon mehrmals gefragt habe, wenn die Spieler zurückkommen, was ist denn eigentlich unsere stärkste Elf gerade?
Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, vor allem im Mittelfeld.
Ja.
Ich weiß es wirklich nicht. Man hat die Qual der Wahl, man muss nämlich jedes Spiel einen Spieler rotieren und schonen. Mhm. Pedri ist für mich gesetzt.
Die Frage, wo er spielt, ist auch klar,
dass er nur mit Gavi, würde ich fast sagen, mit der Doppel-6 und Frenkie auf der Bank. Oder Olmo, es ist.
Ja, also solche Probleme hatten wir schon lange nicht mehr und es sind dieselben Spieler zu großen Teilen, ich meine jetzt außer Olmo, die letztes Jahr schon da waren.
Ja.
Ja, aber Casado, ja, muss man sagen, auch quasi ich als Xavi-Apologet, da hat er sich geirrt, weil. Gab es ja mehrere Berichte und man hat es ja auch gesehen, er ist zwar hin und wieder, glaube ich, im Kader gewesen, aber eingesetzt wurde Casado von Xavi nicht.
Er hat seinen Vertrag noch verlängert, weil Flick ihm gesagt hat, er zählt mit ihm für sein Projekt. Ja. Also er rechnet mit ihm für sein Projekt.
Sonst wär, hat der Bernardo dann Xavi irgendeinen Einsatz?
Nein, aber ich glaube, er ist älter oder jünger als Lamine Yamal. Nein, aber bei Bernal ist zumindest durchgesickert, dass Xavi auch auf ihn große Stücke hält. Während bei Casado das Thema war eigentlich quasi Abgang schon relativ wahrscheinlich und hätte Xavi weitergemacht. Ja.
Na gut, das war aber ein sehr informativer Podcast. Vielen Dank, Erpi.
Ja, und schnell ist auch vorübergegangen. Jetzt müssen wir uns eh sputen, damit wir noch rechtzeitig
aufs Spiel kommen. Ja.
Und uns hoffentlich einen Sieg gegen Rotterstein anschauen.
Und ich muss sagen, ich habe Gusto bekommen auf den Podcast. Vielleicht werde ich ja wieder aufgestellt.
Ja, klar.
Auf jeden Fall, du bist immer willkommen.
Also begrüßen wir dich zurück, gerne wieder. Ja. Also bis dahin, Visca el Barça.
Visca el Barça. Ciao.
Ciao.